Sexualität und Christsein. Diese Verbindung oder da eine Verbindung zu ziehen, das ist für viele irgendwie befremdend. Na gut, es gibt so etwas so wie die Standardsätze, die man dann hört zu diesem Thema, wie kein Sex vor der Ehe oder Sex gehört in die Ehe. Das erwartet man, aber dann ist auch irgendwie gut. Aber was bitteschön, oh, ich habe so einen Hall drauf, ihr auch? Aber was bitteschön soll Gott damit denn zu tun haben? Was soll der damit zu tun haben, wie ich meine oder wie wir unsere Sexualität leben? Ist er so etwas wie ein Beobachterstatus? Hat er den? So symbolisch das Kreuz dann zugehängt, jetzt sieht er nichts mehr? Dabei leben wir doch in einer ganz sexualisierten Welt. Ich habe gestern nochmal die, Schwäbisch Hall, glaube ich, Wohnungsbauzeitschrift durchgeguckt. Also selbst in der Zeitschrift findet man sexualisierte Anspielungen, wenn es um ein Haus geht. Ich glaube fast, man findet kaum noch eine Zeitschrift, in der nicht solche Sexualisierungen vorkommen. Oder versucht euch doch mal durch das Internet zu linken, ohne auf entsprechende Anspielungen oder Bebilderungen zu stoßen. Vor nicht allzu langer Zeit war die Zielgruppe ausschließlich, könnte man sagen, Männer. Aber ich habe den Eindruck, auch das ändert sich. Das Buch, das zurzeit mit den höchsten Verkaufszahlen herumschwirrt, kennt ihr das? Ja. 100 Millionen Mal verkauft worden. Und wenn man das so formal so umschreiben sollte, was das ist, dann ist das sogenannte eine erotische Romantriologie. Und das Buch wird stark von Frauen gekauft. Doch auch vor diesen Zeiten, vor diesem Buch und vor diesen Zeiten, in der die Pornoindustrie so ganz massiv wurde und vor den Zeiten der sexuellen Anspielung in Zeitschriften, war und ist doch Sexualität eines der ganz bedeutsamsten Themen gewesen und ist es weiterhin im Leben. Das Thema Sexualität, das gehört irgendwie mitten rein ins Leben. Und da muss man nicht mehr das Kreuz dafür hängen. Das gehört dazu. Glaube hat was mit Sexualität zu tun, so wie Glaube was mit meinem Leben zu tun hat. Und darum soll es heute Morgen gehen. Sexualität gehört auch in mein Leben. Auch ein Pastor hat sexuelle Ambitionen. Ja. Es gehört in dein Leben, in seiner ganzen Schönheit und in der Spannung. Und Gottes Wort äußert sich ganz vielfältig zu diesem Thema der Sexualität. Ich kann das heute Morgen, und ich will das auch nicht alle aufgreifen, draußen ist schön Wetter, wir wollen heute Nachmittag noch was anderes machen, aber ich will doch mal versuchen, einigen Gedanken nachzugehen. Oh, 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 oh.
Ja? Okay, gut. Okay.
Ich will versuchen, einigen Gedanken nachzugehen. Ich spreche dabei Themenbereiche an, das sage ich jetzt schon, es bedarf ein weiteres Gespräch darüber. Nutzt also die Kleingruppen jetzt in der kommenden Woche, nutzt den Austausch in vertrauter Runde, und eventuell nutzt die Seelsorge. Aber ich will dieses Thema ganz positiv angehen. Ja. Mein erster Gedanke, ja zu sich selbst und zu seiner eigenen Sexualität sagen. Und da beginnt es für viele schon zu kribbeln. Wie? Eine eigene Sexualität? Wie bitte das? Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, heißt es in Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Gottes Ebenbild schuf er. Sie schuf sie als Mann und Frau.
Und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Die Bibel beschreibt die Schöpfung, das ist das ja ein Vers daraus, als ein ganz planvolles Geschehen. Eins nach dem anderen hat Gott ganz kunstvoll in dieser Welt dazugefügt. Und er fand es jeweils gut. Wenn er sich das so am Ende des Tages anschaute, das war gut. Nur einen bestimmten Zweig der Schöpfung, der lebt, der sticht davon heraus. Das bildet sozusagen die Krone der Schöpfung. Wir als Menschen. Der Mensch, der hat nämlich etwas von ihm, von Gott selbst. Dieses Geschöpf Mensch mit seinem Mannsein und seinem Frausein, das macht in der Welt quasi den Unterschied zwischen gut und zwischen sehr gut. Und dieses Geschöpf Mensch hat Empfindungen der Sexualität. Und diese Empfindungen sind sehr differenziert. Ich möchte Sexualität dabei nicht so schnell auf Trieb oder Geschlechtsverkehr zugespitzt oder sogar darauf reduziert wissen. Damit wird man diesem großen Thema in keinster Weise gerecht. Sexualität ist ein weites Feld und das fängt viel früher an und es geht viel weiter. Mir ist nochmal aufgefallen, als ich mir den Schöpfungsbericht anschaute, da steht da doch in Vers 31, und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, alles war sehr gut. Kann man das gedanklich mal so ein bisschen durchgehen? Er schaut sich das Wasser an, den Bach. Er schaut sich die Fische an, das Land, die Vögel. Er schaut sich die Menschen an. Ups, die waren ja nackt. Sehr schön, sagt er. Gefällt mir. Er schaut sich weiter an. Sich selbst als ein sexuelles Geschöpf ansehen und verstehen. Sexualforscher sagen, das Verstehen und die Annahme der eigenen Sexualität, das bildet sozusagen die Grundlage eines gesunden sexuellen Empfindens. Sich selbst ansehen und sich verstehen als ein sexuelles Wesen. Sich selbst betrachten, seinen eigenen Körper und dazu zu stehen. Das ist ein wichtiger Schritt, um eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln. Wer das mal nachlesen möchte, David macht das auf seine Art und Weise in Psalm 139. Er schaut sich an und er sagt, boah, super gemacht. Sexualität fängt nicht erst mit der Pubertät an. Gott hat die Pubertät, die Zeit des sexuellen, bewusst reflektierten Erlebens, des Erwachens dazu. Er hat die Pubertät vor die Zeit der Partnerschaft gesetzt. Sexualität fängt nicht erst mit einer Partnerschaft an. Sexualität fängt bei dir, fängt bei mir selbst an. Und gerade junge Menschen erleben ja in der Pubertät eine große Veränderung ihrer Sexualität. Hier erwacht vieles und hier will auch vieles einfach verstanden werden. Und dann auf einmal ist Selbstbefriedigung bei Jungen und Mädchen, bei Männern und Frauen ist ein Thema. Da braucht keiner jetzt im Boden zu versinken, so als wäre das der Untergang der Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott dich oder mich deswegen verdammt. Wir nehmen unsere Sexualität wahr. Wir lernen, damit umzugehen. Wir lernen, mit unseren sexuellen Gefühlen umzugehen. Verstehen, woher diese Gedanken kommen, die Emotionen da sind. Wir üben einen geordneten Umgang mit unserer Sexualität ein, in dem Aufwachsen. Gott möchte das geradezu, dass sich auch in deinem und meinem Leben sich hier etwas entfaltet, dass wir auch Verantwortung wahrnehmen, Spannungen aushalten und Überreizungen vermeiden. Vielleicht aber auch wird es im Leben mancher Leute so sein, dass sie eigentlich gar keinen Geschlechtsverkehr mit einem anderen Partner haben werden, weil sie nicht heiraten. Gottes Sicht ist ja, dass der zwischenmenschliche Akt des Geschlechtsverkehrs in die Ehe hineingehört. Geschützter Rahmen. Aber trotzdem bist du und ich ein sexuell empfindendes Geschöpf. Ein von Gott gewolltes und begleitetes Geschöpf. Sehr gut, sagt er. Und da gehört die sexuelle Selbstannahme, sie gehört zu einem jeden als Person. Ich spreche als verheiratete Person und du sitzt vielleicht hier als unverheiratet und sagst, Lothar, wie kannst du das tun? Ich will da vorsichtig sein. Aber ich meine doch sagen zu dürfen, sexuelle Reizsuchung hilft dir, wenn du alleine lebst, qualitativ nicht weiter. Das bildet eher so etwas wie, in der Gehirnforschung sagt man, sowas wie Denkautobahnen. Damit, wo man sich immer beschäftigt, das weitet sich im Gehirn immer weiter aus. Und wenn das den Punkt der sexuellen Reizung bei dir ist, dann weitet sich das weiter aus. Und das führt eigentlich eher zu Belastungen. Das, was vielleicht eher angesagt wäre, wäre Freundschaften und Beziehungspflege für dich. Das auszubauen. Doch das alles kann nur wirklich stabil aufgebaut werden, wenn wir eben unsere Sexualität ernst nehmen, sie annehmen. Ein zweiter Punkt. Ja. Ja zueinander in der Partnerschaft sagen. Ich greife nochmal auf 1. Mose 2 zurück. Ein Vers wurde daraus schon gelesen. Ich lese ab Vers 18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das ihm hilft, das zu ihm passt. Und dann ab Vers 21. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Zu dem Mann muss das eigentlich da heißen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist's, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und dann der eben schon zitierte Vers. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Ich finde, diese eine wunderschöne Beschreibung, eine wunderschöne Beschreibung eines tiefen inneren Vorgangs. Von dem Eins genommen, zu einem Du gestaltet und dann wieder geführt, zusammengeführt und wieder zu einem Eins zu werden. Ein wunderschöner Vorgang. Für uns heute so etwas wie ein ambitionierter Weg einer Partnerschaft. Und dann heißt es in der Erklärung weiter, das ist ja nicht Schöpfungsbericht, sondern das geht ja dann, ein Überdenken ist das ja. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Eins werden mit Leib und Seele. Spüren wir dabei heraus, wie das Geschehen der Sexualität auf Verlässlichkeit angelegt ist? Eins werden mit Leib und Seele? Verlässlichkeit, die ein ganzes Leben umfasst? Und gerade in diese Verlässlichkeit, das ist der Ort, in dem sich miteinander gelebte Sexualität auch entfalten will und auch gut entfalten kann. In der Vorbereitung dieser Predigt habe ich auch in einigen Artikeln natürlich gelesen und geguckt. Ein Sexualforscher ist mir ins Auge gefallen, Christoph Josef Ahlers. Im Magazin der Zeit formuliert es einmal so, die in den Stundenentwürfen, die hinten ausliegen, ich da drin auch der Literaturauszug dazu, der Hinweis. Er formuliert es, Wir sind auf Bindung programmiert als Menschen. Und das ist es, worum es auch beim Sex im besten Fall geht. Erlösung durch Verbindung von Vereinzelung. Und dann, Lust kann sich jeder selber machen oder jemanden mieten, der sie einem macht. Fortpflanzung kann man mittlerweile von Sex abkoppeln. Das Einzige, was wir nicht allein hinkriegen, ist das Gefühl, angenommen zu sein. Das Einzige, was wir nicht alleine hinkriegen, ist das Gefühl, angenommen zu sein. Das sitzt ganz tief, ne? Aber darauf kommt es doch bei einer sexuellen Vereinigung letztendlich an. Angenommen sein. Ganz da sein zu können. Sich ganz verschenken zu können. Im Alten Testament wird die Geschlechtlichkeit eines Paares häufig mit einem Begriff umschrieben. Ich finde, der ist sehr schön. Ja, da heißt es erkennen. Erkennen bedeutet das übersetzt. Und das meint eine tiefe Verbundenheit wahrnehmen miteinander. Eine tiefe Verbundenheit wahrnehmen. Gottes gute Absicht mit unserem Leben ist es, der miteinander gelebten Sexualität diesen einzigartigen Raum auch geben zu können, der eine lebenslange Verbundenheit umfasst. Hier kann sich etwas entwickeln, das ist weit mehr als momentane Lustbefriedigung. Darum rate ich jungen Leuten, wartet mit dem Miteinander schlafen, bis ihr heiratet. Du verschenkst ansonsten eventuell etwas, was du nachher nicht mehr zurückholen kannst. Aber das soll doch damit entstehen und soll sich doch da entfalten können, mit dieser Person, mit der du ein Leben lang zusammen sein möchtest. Für verheiratete Paare, du, lass das mit dem Bäumchen wechsel dich. Das zerstört ganz tief innen eigentlich dein eigenes Leben. Es zerstört dein eigenes Leben und gefährdet letztendlich darüber hinaus auch in hohem Maße eure Ehe. Im Buch der Sprüche, Kapitel 7, da werden warnend Phasen eines Ehebruchs beschrieben und der Schreiber, der formuliert als Fazit über einen verheirateten Mann, der mit einer anderen Frau fremd geht, wer zu ihr geht, betritt den kürzesten Weg ins Grab. Und das meint, du machst was mit dir selbst. Du tötest was in dir selbst. Du lässt was Zerbruch gehen. Muss das sein? Lest mal dieses Kapitel. Dritter Gedanke. Ja. Ja zu einer gewollten und liebevollen Sexualität in der Ehe. Nun ist es aber nicht so, dass hier ein Eindruck aufgebaut werden sollte, als wäre die Ehe der Garant für eine gute sexuelle Beziehung. 25 Jahre ungeschränkten Zugang. Ja. Ich glaube, es ist eher so etwas wie, jetzt rede ich mal als Mann, wie so ein solides Baugrundstück. Da kann man was drauf bauen. Eine Ehe. Frauen nehmen vielleicht andere Bilder dazu. Meine Frau Adelheid, die sagt mir immer wieder, Lothar, trau keiner Statistik im Punkto Sexualität. Sie hat wahrscheinlich recht. Ehepaare leben und gestalten Sexualität unterschiedlich. Und das miteinander zu vergleichen, zu normieren, geht irgendwie nicht. Gary Chapman hat vor etlichen Jahren ein Buch herausgebracht, Die 5 Sprachen der Liebe. In christlichen Kreisen war das damals so ein Bestseller. Und darin zeigt er aus seiner Seelsorgeerfahrung auf, dass, wen wundert es, Menschen einfach verschieden sind, unterschiedlich sind. Aber dann sagt er weiter, und das finde ich nachdenkenswert, sie sprechen in der Liebe auch unterschiedliche Sprachen. Sie sprechen in der Liebe unterschiedliche Sprachen. Und es gilt, die eigene Sprache zu erkennen und die Sprache des Partners zu lernen, sie zu verstehen. Was sagt der eigentlich? Und eine dieser Sprachen ist Zärtlichkeit und bei Chapman in weiten Bereichen auch auf die Ehe bezogen, auf Sexualität bezogen. Andere Sprachen sind bei ihm Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft. Aber ich glaube, dieser Ansatz, der führt in der Paarbeziehung weiter. Er fragt nämlich nicht vorrangig nach einem Trieb des Menschen. Er sieht Sexualität eingebettet in ein Ganzes. Und dabei bin ich wieder bei dem biblischen Bild. In ein Ganzes. Vielleicht seid ihr beiden in eurer Ehe zwei Menschen, die nicht sehr auf Zärtlichkeit ansprechen. Sexualität ist für euch beide gewiss nicht Unbekanntes, aber eben nicht so wichtig. Du, das ist trotz der vielen Bilder in den Zeitschriften okay. Das ist gut für euch beide. Ihr passt da dann vielleicht zusammen, wahrscheinlich zusammen. Es gibt aber auch Menschen, die eine hohe Sensibilität in diesem Bereich der Zärtlichkeiten haben, der Sexualität haben. Und die fühlen sich zutiefst verletzt, wenn der Ehepartner so, wie soll ich es mal nennen, so eine 4R-Strategie in diesem Bezug fährt. Ne? Raus, rein, raus, runter. Ja, völlig gefühllos. Und das verletzt einen anderen, der da sensibel ist. Was geschieht dort? Die eigene Identität, die ich mit Sexualität verbinde, die wird außen vor gelassen. Die bleibt unverstanden. Und Chapman schreibt dann weiter, werden sie aber, solche Menschen aber ausgiebig zärtlich berührt, dann füllt sich ein ganzer Liebestank im Leben. Der sagt, das hat Auswirkungen auf viele andere Bereiche. Wenn wir lernen, diese Sprache, die ich selber spreche, aber auch die mein Partner spricht, wenn wir lernen, diese Sprache der Liebe zu verstehen. Frag mal deinen Ehepartner, ob da was dran ist. Aber wie es häufig ist, sind die Anteile der Liebessprachverteilung, sage ich mal, oder wie soll man das benennen, weiß ich nicht, die sind nicht gleichmäßig verteilt. Und das ist oftmals Ursache für Spannung, auch in puncto Sexualität. Und der Ehe gilt es dann, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, sich wechselseitig zu fragen, wie kann deine Sprache der Liebe ihren Raum haben. Wie kann das sein? Und ich glaube, als Christen haben wir eine prima Voraussetzung. Wir leben davon, dass Christus zu uns gekommen ist. Dass Christus unsere Nähe gesucht hat. Dass Christus uns auf den Weg mitgenommen hat. Dass er nicht auf seiner Position beharrt ist, sondern dass er die Nähe zu uns gesucht hat. Und ich finde, das ist eine super Voraussetzung, dass wir das auch übertragen können, Nachfolge, übertragen können in unsere Ehe hinein. In dieser Offenheit füreinander, da kann die Sexualität in der Ehe, da kann sie an Schönheit gewinnen. zu fragen, was ist denn deine Liebessprache? Vielleicht kommt ihr dann auch dazu, gemeinsam einmal, und das gehört auch zu so einer Predigt natürlich, manche warten schon drauf, das biblische Buch Hohes Lied zu lesen. Ein ganz erotisches Buch. Es beschreibt ganz ausgiebig die Sexualität eines Liebespaares. Als ich das zur vorbereitenden Predigt dann nochmal gelesen habe, da musste ich an einer Sekunde noch echt schmunzeln. Hier, ich habe hier so eine Scofield-Bibel und da ist so eine richtige Beschreibung der Sexualität eines Ehepaares und da steht als Kommentar etwas völlig Vergeistliches, geistliche Zweisamkeit. Ich dachte, es ist ein Liebeslied. Vielleicht kann es sein, dass ihr als Ehepaar das mal miteinander lest. Und vorhin bei dem Frühling, bei dem Sonnenschein, habt ihr geschmunzelt. Schaut mal in das Buch Hohes Lied. In dem Liebeslied, da ist von Sonnenschein und Schmunzeln die Rede. Aber es beschreibt die Schönheit, und die das Paar auch miteinander daran empfinden kann. Könnte das auch was für dich sein? Nicht unter dem Gedankengang, ich will meine Interessen durchsetzen, sondern ich will lernen von dir, ich will lernen, mein Gegenüber als Partner, Partnerin zu verstehen und dir damit näher kommen. Drei Punkte, die ich heute Morgen aufgegriffen habe. Ja zu sich selbst und seiner eigenen Sexualität sagen. Der zweite, ja zueinander in der Partnerschaft sagen. Der dritte, ja zu einer gewollten, liebevollen Sexualität in der Ehe sagen. Vielleicht hat Christus dich heute Morgen, während ich hier so rede, auf seine ganz eigene Art und Weise dich irgendwie angerührt, dich auf etwas aufmerksam gemacht. Meine Bitte ist es, drück das jetzt nicht weg. Ich habe diese Punkte ganz deutlich immer mit einem Ja eingesetzt. Wie wäre das, wenn du das, was dir da jetzt vor deinem inneren Auge so erscheint, auch mit einem Ja beantwortest? Es ist ein Ja für einen Weg, den Christus vielleicht mit dir gehen möchte. Jetzt am Ende dieses Gottesdienstes sind wir bald angelangt, haben wir wieder das Segensangebot. Ich lade bewusst dazu ein. Nutzen wir dieses auch, um uns segnen zu lassen, auch in unserer Paarbeziehung. Da geht es gar nicht darum, dem anderen was zu erzählen, was Inhalt ist. Nein. Aber wenn ihr das möchtet, dann kommt doch einfach, wir möchten uns als Paar segnen lassen. Nutzt das. Oder nutzt die Gespräche in den Kleingruppen in der jetzt kommenden Woche. Oder nutzt das Seelsorgeangebot, das wir sonst auch haben. Ich glaube, Christus will sich zu dir und zu mir stellen. Er will das Ja wachsen lassen. Und er will auch, dass wir eine gesunde Sexualität, wie auch immer, in welcher Konstellation wir da sind, dass wir das leben. Und dazu segne er uns. Amen. Ich bete. Jesus Christus, dieses Thema der Sexualität ist einerseits ein ganz intimes Thema, aber es soll kein verstecktes Thema vor dir sein, sondern du und dein Vater habt ganz hohe Wertschätzung da rein. Ihr habt euch echt was ausgedacht. Ich danke dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Menschen lernen, gerade auch die wir hier sitzen, dass wir lernen, eine Sexualität zu pflegen, die in deinem Sinne ist. Dass sie wachsen darf, dass sie in die Tiefe gehen darf. Herr, und dazu schenke uns immer wieder neu diese Orientierung von dir als die Mitte, mit der wir dann auch Sexualität leben und erleben dürfen. Amen.